und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute in der Predigt Fortsetzung machen im Kolosserbrief. Und wir kommen zu Kolosser Kapitel 2, die Verse 16 bis 23. Kolosser Kapitel 2, die Verse 16 bis 23. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen und mit mir zu lesen. Hier das Wort Gottes. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen oder der Körper oder die Substanz hat oder ist. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er gesehen hat. Vermutlich ist dieses nicht zu streichen. Ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Also indem er sich auf Dinge einlässt, die er gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen oder den Elementen, den Mächten der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Also rühre das nicht an oder koste jenes nicht oder betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut, doch Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Soweit das Wort Gottes für den heutigen Sonntag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, eine der wunderbaren Wahrheiten, die mir auf der zurückliegenden Gemeindefreizeit in Bleidenstadt wieder neu ganz groß wurde, das heißt also wirklich Gewicht hatte in meinem Leben, auch im Alltag, das war eben diese wunderbare Botschaft, dass in Christus die Fülle leibhaftig, körperlich wohnt und ihr habt diese Fülle in ihm, in Christus. Alles, was ihr braucht für diese Zeit, also für diese 70, 80 Jahre, die ihr hier lebt und dann auch für die Ewigkeit, ihr habt es in Christus. Du suchst Frieden. Du hast ihn in Christus. Nimm ihn an im Glauben. Bedrücken, Schuld, Sünde, Vergebung dieser Schuld, du hast sie in Christus. Du hast Angst, vielleicht in der Gegenwart. Es gibt einen, der die Zukunft lenkt. Und da wollen wir mal sehen, was rauskommt. Und das ist Christus. Du hast vielleicht Angst vor dem Tod. Nun, da ist einer, der dir eine Perspektive gegeben hat. Über diesen Tod hinaus. In Christus ist wirklich die Fülle. Du hast alles in Christus. Und das alles bekommen wir durch Glauben, indem wir Gott, indem wir Christus seine Verheißungen vorhalten, die er uns gegeben hat, eben damit wir uns darauf stützen und damit wir uns darauf verlassen. Der Tod Christi, sein begraben worden sein und dann seine Auferstehung am dritten Tag ist dir zuteil geworden in Christus. Wir sahen am vergangenen Sonntag, dass ein Aspekt dieses Heils ist, dieses Werkes Christi ist auf Golgatha, dass er uns befreit hat von dem uns anklagenden Gesetz, von dem Gesetz, das wie eine Schuldschrift uns vor Augen steht und immer nur sagt, du bist schuldig. Christus, er hat es aus der Mitte hinweggenommen. So hörten wir, so durften wir lesen am vergangenen Sonntag. Er hat es ans Kreuz genagelt, so formulierte es Paulus. Und mehr noch, wir hörten auch, dass Christus die Mächte und Gewalten entwaffnet hat. Er stellte sie öffentlich an den Pranger. Das war der Ort in den Städten in der Antike und auch noch im Mittelalter, wo die Missetäter sozusagen stehen mussten und wo sie den Spott ertragen mussten. Und dort stellte gleichsam Christus diese Mächte hin, ja mehr noch, erhielt einen Triumphzug über sie, indem sie gleichsam mitgeschleift, mitgezogen wurden. Die gottfeindlichen Mächte, die gegen Christus erhobenen, sich erhoben haben, sie wurden besiegt. Sie wurden entwaffnet und sie wurden zerschlagen. Diese gottfeindlichen Mächte, die sind nun besiegt. Genau diese herrliche Botschaft, die sollten wir im Sinn behalten, wenn wir auf den heutigen Abschnitt aus dem Wort Gottes hören. Denn bitte, dieser Abschnitt beginnt mit einem So. So lasst euch von niemandem richten. Aus dem, was wir gehört haben, ist eine Folge von dem Sieg Christi auf Golgatha, was jetzt zur Sprache kommt. So lasst euch von niemandem richten. Diese Heretiker, die zeichnen sich dadurch übrigens immer aus, dass sie Worte der Kritik haben. Worte der negativen Kritik, Worte des Moralismus. Also im Sinne von, ihr habt noch viel zu wenig und ihr solltet noch viel mehr. Und die Erwiderung, und jetzt lesen wir sehr genau, die der Apostel gegenüber diesen Leuten bringt, ist ein Plädoyer für die christliche Freiheit. Und das ist auch das Thema für die heutige Predigt. Gemeinde, eines der Probleme in der Gemeinde ist tatsächlich die Gesetzlichkeit. Oder wie man auch sagt, des Legalismus. So hört man zumindest. Aber was ist das eigentlich genau? Gesetzlichkeit. Legalismus. Manche sagen, es sei gesetzlich, wenn wir lehren würden, die Heilige Schrift lehrt dieses oder gebietet jenes. Ist das gesetzlich? Nein. Als Gläubige haben wir die Anweisungen, die aus der Heiligen Schrift kommen, zur Kenntnis zu nehmen und ihnen gehorsam zu sein. Im Glauben gehorsam zu sein. Johannes sagte einmal, wer sich einbildet, er erkenne Gott und hält nicht seine Gebote, fragt nicht nach seinen Geboten, der hat Gott niemals erkannt. Gibt es andere, die sagen, ja, gewiss, dieses oder jenes Gebot in der Heiligen Schrift, das steht da zwar, aber der Heilige Geist hat es mir noch nicht richtig auf mein Herz gelegt, dieses Gebot zu halten. Es ist mir noch nicht innerlich richtig klar geworden, dass ich dieses oder jenes tun soll. Erst muss mir das auch deutlich werden, dass ich dieses oder jenes tun soll. Darauf kann ich nur antworten, nun, wenn es im Wort Gottes geschrieben steht, dann brauchst du darüber hinaus nicht noch den Heiligen Geist, damit er dir so etwas gibt wie eine innere Überzeugung. Der Heilige Geist wirkt in und durch das Wort Gottes.
Und insofern sind wir, jeder von uns, verantwortlich für das Beachten der biblischen Anweisung. Wiederum andere sagen ja von Gesetzlichkeit, dann sprechen wir bei Geboten und Verboten, die nicht ausdrücklich in der Heiligen Schrift geboten sind oder auch nicht verboten sind, die aber andere Christen einen auferlegen. Es geht dann meistens um die sogenannten Mitteldinge, also Dinge, die die Heilige Schrift nicht erlaubt, aber auch nicht verbietet, aber die gerade bei manchen Christen eine große Bedeutung haben. Dann sagt man in der Regel nicht, dass man durch das Halten dieser Dinge gerettet wird oder gerechtfertigt wird. Aber man formuliert es anders. Man sagt, es sei ungeistlich, diese Dinge nicht zu halten. Es sei etwa ungeistlich für einen Christen, einen Fernseher zu haben oder ins Internet zu gehen oder bei Frauen, ich sag mal, Lippenstifte zu nehmen. Was ist dazu zu sagen? Nun, zunächst einmal richtig ist an dieser Einstellung, dass der Apostel Paulus keineswegs, wenn er uns anspricht, nur danach fragt, was richtig und was falsch ist, was Gott geboten hat und was verboten ist, sondern dass es auch darum geht, gewisse Dinge, ich sag mal, zu unterlassen, zu meiden, unter dem Aspekt unser ganzes Herz auszurichten auf das Reich Gottes. Paulus vergleicht sich einmal mit einem Sportler. Und er sagt, nun guck dir doch einen Sportler an, wenn ein Sportler Höchstleistungen erbringen will, dann hat er zu trainieren. Dann hat er seinen Leib in Selbstdisziplin, in Selbstzucht zu bringen. Dann hat er ein diszipliniertes Leben zu führen. Denn er hat ein Ziel im Auge. Nämlich den Sieg. Bitte einmal die Losung ausgaben, alles ist einem Christen erlaubt. Da fügt der Apostel hinzu, ja, ja, stimmt. Aber es ist nicht alles nützlich. Halt eine wenigstens heute Morgen fest. Dort, wo die Heilige Schrift klare Anweisungen gibt, da haben wir uns daran zu halten. Das heißt, wir haben diesen Geboten zu gehorchen. Worum aber geht es nun hier in diesem Abschnitt, wenn der Apostel schreibt, so lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage, Neumondfeste oder Sabbate? Und zunächst einmal scheint der Apostel hier die alttestamentlichen Gebote vor Augen zu haben. Und das ist auch sicher zum Teil richtig, aber nur zum Teil. Also das sind dann Gebote aus den sogenannten Zeremonialgesetzen, die allerdings, und darauf weist er gleich hin, in Christus erfüllt sind. Aber diese sogenannten alttestamentlichen Dinge wurden dann von diesen Leuten noch mit heidnischen, gnostischen Dingen vermengt. Ein Hinweis darauf, dass die in Kolosse aufgetretenen Auffassungen sich keineswegs nur auf die alttestamentlichen Gebote stützen, eher wohl daran anknüpfen, ist, dass wir hier zum Beispiel nicht nur von Speise, sondern auch von Trank hören. So richte euch niemand wegen Speise oder Trank. Im Alten Testament wird keine Anweisung direkt über das Trinken gegeben, aber das waren damals eben entsprechende Ergänzungen aus dem Heidentum und aus der Gnosis. Und so fabrizierte man sich oder stand jedenfalls in der Gefahr, hier eine eigene Religiosität heranzuzüchten. Man hielt Feiertage, Neumonde, Sabbate. Bei Feiertagen ist vermutlich an Jahrestage zu denken, bei Neumonden an monatliche Feste und dann bei Sabbaten eben dann wöchentliche Feste. Und der Apostel schließt hier sämtliche Feste ein und erklärt mit anderen Worten, das Auferstehungsleben, das wir in Christus genießen, es steht über allen diesen rituellen Pflichten. So lasst euch nun von niemandem wegen dieser Dinge richten. Das alles ist lediglich, man könnte fast sagen, bestenfalls, nämlich sofern es die Zeremonialgesetze des Alten Testamentes betrifft, ein Schatten der Dinge, die da kommen sollen. Und wenn der Apostel hier davon spricht, dass diese Dinge kommen sollen, also von zukünftigen Dingen spricht, dann denkt er hier nicht an Endzeitdinge, an eschatologische Dinge, sondern er geht ja auf den Standpunkt des Alten Testamentes zurück und sagt, aus der Perspektive des Alten Testamentes hatten diese Gebote eine Funktion, nämlich auf den Körper, auf das Wesen, auf die Realität hinzuweisen, nämlich auf Christus. Ist klar, dort wo ein Schatten ist, da muss es auch etwas geben, das diesen Schatten wirft. Und genau das ist das, was dann durch und in Christus Realität geworden ist. In Christus ist jetzt gewissermaßen die Erfüllung. Und von daher ist es nicht angemessen. Ja, sagt Paulus, es ist geradezu falsch, sich nur noch von diesem Vorläufigen, von dem bisherigen einfangen zu lassen. Sich dadurch in den Griff nehmen zu lassen. Die Realität, die Wahrheit ist jemand anderes, ist eine Person, ist Christus. Die Realität, so sagt Paulus, um die es hier geht, ist die Beantwortung der Fragen, was denkst du von Christus? Was denkst du von dem, was er auf Golgatha getan hat? Ist Jesus Christus dein Retter, dein Heiland? Hast du das angenommen? Nimmst du das an, was er auf Golgatha für dich bewirkt hat? Und wenn dein Geist voll ist von diesen Fragen, wenn dich das bewegt, dann kannst du nicht mehr auf die hier beschriebenen Dinge wie Nahrungsvorschriften oder das Halten bestimmter Festzeiten so fixiert sein. Es geht einfach nicht. Dein Geist ist mit was anderem erfüllt, nämlich mit Christus, mit der Realität. Einhalten dieser Dinge, Nahrungsvorschriften, das Einhalten der Festtage, dann für praktische Konsequenzen hat, das zeigt Paulus gleich weiter. Er spricht hier davon, ja, die treten dann sehr demütig mit ihrer eigenen Frömmigkeit beschäftigt. Zweitens, sie verehren Engel, wir könnten sagen Mittelwesen. Und diese Leute lassen sich auf Dinge ein, die sie gesehen haben. Visionen. Wie gesagt, dieses Nicht ist vermutlich hier zu streichen, das ist aber eine Streitfrage innerhalb der Handschriften, der griechischen Handschriften. Eine Ahnung davon zu bekommen, wie die Christen in Kolosse von Christus durch das Beachten dieser Bereiche weggedrängt wurden, können wir uns das vielleicht am besten mit einem mehr aktuellen Beispiel deutlich machen. Wie sie hier sich in den Bann schlugen ließen von der geistigen Mächtigkeit, können wir etwa denken einmal an Horoskope. Beziehungsweise von der Frage, unter welchem Sternzeichen du geboren worden bist. Und möglicherweise, ich kann mir das gut vorstellen, wissen manche von uns gar nicht, unter welchem Sternzeichen sie geboren worden sind. Und wenn sie das gehört haben mal, naja, dann interessiert sie das nicht weiter. Hat mir irgendjemand mal erzählt, gut, wie auch immer. Wir kennen aber auch die Bedeutung nicht. Und dann kann es sein, dass wir durch irgendwen mehr Informationen darüber bekommen, irgendein Buch vielleicht lesen und plötzlich beschäftigen wir uns mit diesem esoterischen Kram. Und dann kann dieses plötzlich über uns eine unerhörte Macht haben, über unser Denken, über unser Sinnen und damit auch über unser Verhalten. Dann ist es plötzlich ganz wichtig, ob heute Freitag der 13. ist oder nicht. Oder nehmen wir noch ein Beispiel. Ich meine, wir alle verwenden Wochentag oder auch Monatsname, da könnte man es dann auch illustrieren, ohne lange darüber nachzudenken. Aber stellen wir uns einmal vor, wir fangen plötzlich an, diesen Bezeichnungen eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. und davon gewisse Dinge abhängig zu machen, ob wir sie tun oder ob wir sie lassen. Sonntag, das wäre dann der Tag, an dem die Sonne verehrt wurde. Montag, der Tag, an dem der Mond verehrt wurde. Dienstag, das kommt von Tuor, das war der Kriegsgott. Mittwoch, gut, das heißt dann Mitte der Woche. Und Donnerstag ist bezogen auf Dona, eine germanische Gottheit. Freitag bezog sich auf Venus oder auf Frigg, das war die germanische Liebesgöttin. Und Samstag oder im Englischen Saturday, da ist es deutlicher, das war der Tag Saturns, einer römischen Gottheit. Und wenn wir dem allen eine unerhörte Aufmerksamkeit widmen, anfangen darüber nachzudenken, dann ist es sehr leicht, dass wir uns von diesen Elementen, von diesen Mächten beeinflussen lassen in unserem Tun und Handeln, gewissermaßen davon in den Bann schlagen lassen. Dann kann ich eben dieses oder jenes nicht mehr tun am Dienstag, aus welchem Grund auch immer. Oder jedes Mal, wenn wir die Tagesnamen aussprechen, dann denken wir an diese oder jene Gottheit. Und dann lassen wir uns auch davon bestimmen und beeinflussen. Was ich hier sagen möchte, ist Folgendes. Wenn man sich von solchen Dingen, von solchen Elementen, von solchen Kategorien, die ich eben gerade angedeutet habe, bestimmen lässt, dann ist es relativ einfach, im eigenen Leben alles auf diese Elemente, auf diese Mächte und auch auf die Geistesmächte, die dahinter stehen, zu beziehen. Und dann lässt man sich davon beeinflussen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 8 einmal, dass es viele Mächte und viele Herren in dieser Welt gibt, aber für uns gibt es nur einen Herrn. Und das ist Jesus Christus. Während die anderen Mächte, von denen er nicht bestreitet, dass es sie gibt, 1. Korinther 8, die Verse 3 und 4, aber er sagt, sie sind für uns Nichts, Nichtigkeit. Oder wie der Apostel es hier formuliert, die Substanz, der Körper, die Realität, die Wahrheit, aber ist Christus. Und dann bitte, haltet euch doch daran. Deswegen brauchst du keine Angst zu haben, in Demut oder in einer Haltung der Hingegebenheit zu diesen Mächten dich zu verhalten, dich ihnen gleichsam ausgeliefert fühlen. Brauchst dich nicht von diesen Mächten in den Bann schlagen zu lassen, in deinem Geist, in deinem Denken. Und dann eben auch in deinem Verhalten. Denn wenn alle diese Mächte, alle diese auch Geistesmächte, sie sind alle von Christus besiegt, sie sind entwaffnet, sie sind ausgezogen, oder formulieren wir es anders, angesichts von Christus haben sie ihre Macht, haben sie ihre Autorität verloren. Und wenn das so ist, so fragt der Apostel, warum erlaubt ihr dann noch jemandem, dass Menschen euch richten wegen dieser Dinge? Ihr habt doch Realität, ihr habt doch Christus, die euch von diesen Riten, von diesen Mächten, von diesen Kategorien, von diesen Elementen beeinflussen lässt, vielleicht sogar faszinieren lasst, in den geistigen Bann schlagen lasst, geistig davon einfangen lasst. Haltet ihr Christus nicht fest und seid nicht frei. Für die Kolosser ungemein notwendig. Aber ihr Lieben, es ist auch notwendig, um eine klarere Sicht zu bekommen für das Evangelium und für die Befreiungsmacht des Evangeliums. Vieles ist auch noch heute in der Gemeinde aus dem Alten Testament hineingerutscht. Soll ich mal ein Beispiel nennen? Priestertum. Abhängig von Priestern. Aber das Neue Testament lehrt. Es gibt hier keine andere Stelle in den Lehrschriften, dass es nur einen Priester, einen hohen Priester für uns gibt. Und das ist Christus. Kann es sein, dass sogar erklärt wird, wo es keine Priester gibt, da gibt es auch keine richtige Kirche oder keine richtige Gemeinde? Ist die eure Lehre über die Gemeinde oder über die Kirche defizitär? Der Apostel hier anordnet, so richte euch niemand über diese Dinge, die Schatten sind, während die Substanz Christus ist, dann will er die Gemeinde auf Christus hinweisen, auf die Realität. In ihm, in Christus, habt ihr die Fülle. Und nun lasst euch von diesen Mächten nicht in den Bann schlagen. Die Kolosser, sie verbanden diese aus dem Alten Testament entlehnten Versatzstücke mit heidnisch-gnostischen Praktiken. Demut, demütig sein, in einer ganz bestimmten Form des Auftretens. Und dann Verehrung von Engeln und dann, ich sage es noch einmal in aller Vorsicht, aber ich vermute es, auch mit Visionen, Erscheinungen oder Visualisierung. Damit konnte man Eindruck machen. Das galt als besonders fromm. Solche Leute galten nun als besonders religiös. Auf diese Weise gelangte man nämlich zur Erkenntnis höherer Geheimnisse oder bildete sich das zumindest ein. Vermutlich wurde alles, diese Nahrungsvorschriften, dieses Halten von Festen, auch dieses Demütigsein, das waren alles nur Vorbereitungsstufen, um eben zur Erkenntnis höherer Welten zu gelangen. Aber blicken wir nicht nur dahin, was vor 2000 Jahren in der Gemeinde war. Frage, geht es nicht heute vielfach in den Gemeinden auch so zu? Ich hörte einmal folgende Definition von Demut. Demut ist die Tugend, von der, wenn du weißt, dass du sie hast, du sie bereits verloren hast. Das stimmt. Im Neuen Testament ist Demut nichts anderes, als dass wir unsere Sorgen ganz und gar auf den Herrn werfen. Ich darf ihn dazu einmal vorlesen, 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 5 bis 7. Dort erklärt der Apostel nämlich, was Demut ist. Das heißt hier, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleidet sein. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Jetzt sollten wir nicht aufhören zu lesen, sondern weiterlesen. So, wie? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und jetzt wird uns erklärt, was das ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Er tut das. Oder blicken wir auf den religiösen Betrieb, Anbetung von Engeln oder Zwischenwesen, wie es das in der Gnosis auch vorkam. Eben wie viel Schamanismus, wie viel Magie ist heute schon in christliche Kreise eingebrochen. Gebet wird heute vielfach gebraucht, verwendet wie eine Art Mantra. Immer wieder das gleiche Beten. Das ist heidnisch. Sogenannte Faith- oder Glaubensbewegung, aber lassen wir uns hier nicht durch dieses Wort in die Irre führen. Diese Faith-Bewegung, diese sogenannte Glaubensbewegung, die sagt, du musst dir Dinge in deiner Fantasie konkret vorstellen und dann werden sie auch eintreten. Du musst das ganz fest glauben, dir sozusagen einreden und dann wird es sich auch verwirklichen. Nicht, da gibt es eine Frau, die behauptet, sie sei ein Apostel. Diese Frau hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gottes Wille ist dein Erfolg. Und sie zeigt, wie das praktisch heute aussieht. Machen wir uns doch nichts vor, das kommt in vielen Kreisen vor und wird das gelesen. Sie sagte, ich wünschte mir ein Haus. Und sie erklärte dann, im Namen Jesu nehme ich Autorität über das Geld. Ich befehle dir, meinem Engel, im Namen Jesu zu kommen und das Geld mir zu bringen. Wir wollen nicht lachen. Das ist nichts anderes als Schamanismus. Aber diese Botschaft, sie will man heute hören. Du kannst Gott befehlen, du kannst deinen Engel befehlen und diese Dinge, sie treten dann in die Wirklichkeit. Übrigens ist das nichts anderes als eine Form des sogenannten Wohlstandsevangeliums, eben verbunden mit magischem Denken. Natürlich denkt der Apostel hier an dieser Stelle nicht an ein Wohlstandsevangelium. Aber der Vergleichspunkt zwischen der damaligen Form der Religiosität, so wie sie uns hier im Kolosserbrief berichtet wird, und dem, was wir heute vielfach erleben, ist, Menschen machen geistige, religiöse Kraftanstrengungen, um irgendwie in höhere geistige Welten hineinzugelangen. Und dabei geht es, so sagt Paulus, um nichts anderes im Grunde. Es geht um Aufgeblasensein in fleischlicher Gesinnung. Man mag, man ist von dem Sinn seines Fleisches, seiner Begierden, seiner Gelüste aufgeblasen, wie so ein Luftballon. Wenn wir hier von fleischlicher Gesinnung sprechen, dann sollten wir eben keineswegs nur, wie wir das häufig tun, nur an den Bereich unserer Geschlechtlichkeit denken. Gewiss, der Gebrauch unserer Geschlechtlichkeit außerhalb der Ehe ist eindeutig ein Werk des Fleisches. Das lesen wir etwa im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19, wo von den Werken des Fleisches gesprochen ist, und da zählt Paulus auf. Hurerei, Unzucht, Unreinigkeit. Aber da macht er keinen Punkt. Dann sollten wir weiterlesen. Zu den Werken des Fleisches gehören auch andere Dinge. Nämlich, er fährt dann fort. Dann sind wir mit religiösen Dingen beschäftigt. Dann geht es der geistlich zu. Oder geistlich oder religiös. Nein, nein. Die Schrift sagt, auch das sind Werke des Fleisches. Es gibt eine Form von Religiosität, die nichts anderes ist als ein Werk des Fleisches. Und genau das muss der Apostel hier den Kolossern verkündigen. Demütig sein, Verehrung von Engeln, Visionen, es sind Werke des Fleisches. Der Apostel Paulus wurde in den Himmel entrückt und er berichtet nach 14 Jahren, dass er Dinge hörte, die einem Menschen nicht gut sind auszusprechen. Aber achten wir mal darauf. 14 Jahre konnte der Apostel Paulus darüber seinen Mund halten. Nicht heutzutage sprechen wir gleich über Erfahrungen, geistliche Führungen, innerliches Geführtwortensein. Es trieft so vor Frömmigkeit. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Wenn ich Ihnen sage, was ich schon alles an Visionen gehört habe und von Führungen des Herrn gehört habe, das wäre ein interessanter Katalog. Es trieft nur so von Frömmigkeit. Und man kommt sich auch so fromm dabei vor. Was sagt Paulus? Es ist nichts anderes als aufgeblasen sein. Als eine Aufgeblasenheit von dem Sinne ihres frommen Fleisches, von ihrer frommen, fleischlichen Gesinnung. Auch wenn es sehr fromm sich anhört. Mehr noch, ihr Lieben. Die zweite Kritik, die der Apostel hat, ist noch schärfer. Diese Leute, so sagt er, halten nicht das Haupt fest. Mit anderen Worten, diese sogenannten Superfrommen, die halten sich vielleicht an ihrer eigenen Frömmigkeit fest, vielleicht auch an irgendwelchen Riten, aber Christus haben sie längst aus dem Blick verloren, haben sie längst nicht mehr gesehen. Er, die wirkliche Quelle ihres Lebens, ihrer Freude, die haben sie nicht mehr. Aber es gebraucht hier einen Vergleich. Wir sollten diesen Vergleich gut zur Kenntnis nehmen. Nehmen wir ihn auch einmal. Nicht wahr, Mediziner sprechen von Leuten, die unfähig sind, ihre Muskeln zu bewegen oder kontrolliert zu bewegen, von Lähmungserscheinungen. Oder gar, wenn es fortgeht, von Paralyse. Und solche Leute haben dann keine Kraft mehr, die Muskeln durch die Nerven, die ja vom Haupt gesteuert werden, zu kontrollieren, in Aktion zu setzen. Es sieht vielleicht noch gesund aus, aber er kann sich nicht mehr richtig kontrolliert bewegen. Es geht alles auseinander, es sind wie Lähmungserscheinungen. Nun sagt der Apostel Paulus, schaut mal genau hin, ihr Lieben. Genauso ist es mit Leuten, genauso verhält es sich in Gemeinden, die auch diesen religiösen Riten nachfolgen. sie wachsen nicht mehr heran durch das Wachstum, das Gott bewirkt, sondern es kann sein, dass sie noch sehr aufgeblasen sind. Aber sie lösen sich in Wahrheit selbst auf. Sie paralysieren sich. Sie brechen nicht gleich zusammen, solche Gemeinden. Nein, nein, der religiöse Betrieb geht noch länger weiter. Das ist nicht der Punkt. Aber die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Christi, die haben sie schon lange verloren. Nicht festhaltend das Haupt, ich lese es Ihnen noch einmal vor. 19. Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder, wir würden heute vielleicht von Nervensträngen sprechen, unterstützt und zusammengehalten und so heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Von Gott gewirktes Wachstum geht nur durch die Erkenntnis Christi. Ich sage es noch einmal, in ihm und in ihm allein hast du die Fülle und nicht in deiner eigenen Religiosität. Eines der furchtbarsten Schicksale für einen Menschen, wenn er gelähmt wird, gewissermaßen sich auflöst. Aber wie viel schlimmer ist das noch im Geistlichen? Man kann es dann zusehends wahrnehmen. Am Anfang ist es noch sehr langsam. Aber diese Menschen, sie halten schon längst nicht mehr an Christus fest und sie erlahmen dann geistlich. Und sie fangen an, andere zu richten. Sie suchen dann alles Mögliche, nur nicht mehr Christus. Sie können über alles Mögliche reden, auch nach dem Gottesdienst, nur nicht mehr über Christus und sein Heilswerk. Das ist ihnen zu fade oder vielleicht zu abgedroschen. Das Haupt, sie halten es nicht mehr fest. Die Heilige Schrift lehrt anders. Gottes Wort sagt Nein zu diesen selbstfabrizierten religiösen Stimulierungen. Und sie sagt auch ein Nein zu der asketisch-religiösen Gier nach dem Übersinnlichen, nach dem Esoterischen. Lesen wir nur noch einmal, da wird uns dann sehr praktisch gesagt in den Versen 20 bis 23. Wenn ihr nun mit Christus all diesen Elementen gestorben seid, diesen Elementen, diesen Engelmächten, diesen geistigen Kategorien, weshalb lasst ihr euch da noch Satzungen auflegen? Beantwortet das doch einmal. Warum denn noch? So als ob ihr noch in dieser Welt lebtet, die bestimmt wird von diesen Mächten. Nein, zwischen dir und der Welt ist das Kreuz Christi aufgerichtet. Du bist hineingenommen in den Tod Christi, in sein Begraben worden. Und in seiner Auferstehung darfst du jetzt in einem neuen Leben leben. Gehörst du einem einzigen Herrn, Christus, dann haben solche Moralismen keine Macht mehr über dich. Rühre nicht an, koste dieses oder jenes nicht, betaste dieses oder jenes nicht. Was gibt es da nicht alles für Regeln, Bestimmungen, Verhaltensmaßregeln? Und Paulus sagt, was alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Wir könnten es umgekehrt sagen heute, um es deutlicher zu machen, es hat alles keinen Ewigkeitswert. Was zählt, das ist Christus, aber nicht deine Moralismen. Es sind alles Gebote, es sind alles Weisungen, es sind alles Lehrungen, Lehren von Menschen und sie werden alle ihre Zeit haben. Sie tragen mich durch und ganz sicher nicht bis in Ewigkeit. Sie sind wertlos. Alle diese du sollst oder du sollst nicht, werden auch nicht im Wort Gottes gefunden, sondern eben sie sind Ausdruck menschlicher Tabus. Fang doch mal anders an. Fang doch mal an im Glauben, halte Christus fest. Und dann nimm den Glauben an, dass du hineingenommen bist in den Tod Christi, in sein Begraben worden, in seine Auferstehung und dass du in ihm ein neues Leben leben darfst, in seiner Freiheit. Die jüdischen Praktiken, sie wurden hier von den Kolossern übertrieben, gleichsam überzogen. Da kann man nie genug tun. Die gnostischen Praktiken, sie waren niemals in Kraft. Aber alle diese menschlichen Regeln, sie fallen unter das Gericht unseres Herrn. Sie sind hineingenommen in seinen Tod und in sein Begräbnis. In den Tod und in das Begräbnis von Christus. Auch dann, das sage ich ausdrücklich, auch dann, und das ist ja vielfach das Verführerische, wenn sie eng verknüpft sind mit Frömmigkeit und mit Religiosität. Wie heißt es hier, Kapitel 2, Vers 24? Sie haben freilich einen Schein von Weisheit. Es wirkt im ersten Augenblick, oh, sind die aber fromm. Das ist nichts anderes als ein Selbstgewählter, ein Eigenwilliger, ein eigenmächtiger Gottesdienst. Demut, Kasteiung des Leibes. Und doch ist es wertlos. Und im Grunde ist es zur Befriedigung des Fleisches. Es ist leichter, von Gießen nach Rom oder nach Jerusalem oder sonst wohin zu robben, als dass wir unser Herz, ja, einmal ein Bibellehrer, der merkte, ich bin stolz. Fluchte Stolz in meinem Leben. Ich bin ja auch so hochmütig. Und da ging er zu einem Bruder, zu einem Seelsorger und sagte, du Bruder, ich bin so hochmütig, hilf mir doch mal, was kann ich dagegen tun? Und er gab ihm den Rat, ach weißt du, wenn du deinen Stolz wirklich verlieren willst, wenn du wirklich klein werden willst, dann musst du Folgendes machen. Geh mal am Samstag den ganzen Tag auf die Straße, so wie so ein Sandwichman, vorne und hinten auf dem Bauch mit einem Plakat, und da steht ein frommer Spruch drauf, dann wirst du schon klein werden. Dann werden die Leute dich schmähen und dann wirst du schon deinen Hochmut verlieren. Dieser Bibellehrer, er wollte demütig werden. Der sagte, gut, ich tue das. Was wurde er an diesem Tag auf der Straße von den Leuten verlacht, verhöhnt, verspottet? Was musste sich dieser Mann nicht alles anhören? Und am Abend, da kehrte er dann todmüde und erschöpft nach Hause. Und er sagt, und ich hatte gerade die Tür aufgemacht, der erste Gedanke, der mir kam, war, was bist du doch für ein Gott hingegebener Mensch. Da war der Stolz wieder. Gibt es noch einen anderen Menschen, der so Gott hingegeben ist, wie ich? Nein, zu denen ich wieder nichts gegen sagen. Aber es ist keine Methode, um deine Demut zu verlieren. Es gibt hier nur eine. Auf Christus zu blicken. Dort ist unsere Erlösung vollbracht. Dort ist der Sieg geschehen. Auch über unseren Hochmut. Auch über unseren Stolz. Er ist nicht zu finden in irgendwelchen religiösen Methodiken, religiösen Übungen, asketischen Praktiken, sondern unser Heil, unser ganzes Heil, die Fülle unserer Erlösung. Wir haben sie in Christus. Und bitte ergreife das im Glauben. Dort am Kreuz hat Christus genug gelitten, auch für deinen Hochmut, auch für deinen Stolz. Im Blick auf dieses Kreuz ist dir genug Demut erworben worden. Nimm es an im Glauben. Und lass uns nichts und niemand anderes festhalten in unserem Geist als dieses Haupt, Christus. Dort in Christus und dort allein ist die Quelle des Lebens, ist die Quelle auch deines Heils, ist der Ursprung der Vergebung deiner Schuld und die Befreiung von der Angst vor dem Tod und dem, was vielleicht danach kommt. Ergreife Christus und halte Christus fest. Dann und nur dann hast du die Fülle für Zeit und Ewigkeit. Amen.